Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
15 Minuten international, dein Wochenend-Roundup vom internationalen Fußball, presented by Create Football.
Eine neue Folge, 15 Minuten WM-Spezial, wie wir es hier so ein bisschen umgetauft haben. Heute wieder ohne Pippo, der im Urlaub weilt, stattdessen wir beide Quirin.
Ja, Pippo ist gefühlt mehr im Urlaub als ich, habe ich so das Gefühl.
Ja, als wir beide zusammen. Schieß mal los, wie waren deine Eindrücke von den letzten WM-Tagen?
Ja, war sehr, sehr gut. Ich habe nicht allzu viel mitbekommen, wie du ja gesehen hast, weil ich ja in Rumänien habe da ein paar Spiele geschaut, mich da mal an das Liganiveau so ein bisschen herangenähert. Ist auch mal sehr, sehr wichtig, auch mal Live-Spiele zu sehen, um einfach ja mitzubekommen, wie gut ist eine Liga auch dann im Vergleich auch zu anderen Ligen. War sehr, sehr interessant, sehr feurig teilweise auch. Ja, letzte Podcast-Episode, Mats, letzte Woche wurde ja zwischen den Achtelfinalpartien aufgenommen. Ihr habt ja vorher nicht über die Gruppenphase gesprochen, aber trotzdem, ja, ein paar faustdicke Überraschungen dabei gewesen. Ich glaube, Marokko hat mittlerweile jeder gecheckt, dass die ganz gut sind. Aber ich fand auch überraschend, dass zum Beispiel die Kroaten die Japaner dann auch geschlagen haben. Und auch, dass Australien Argentiniens recht, ja, sagen wir mal, schwer gemacht hat. Jetzt Viertelfinale passiert. Spiele sind gespielt. Ich würde sagen, wir sprechen gar nicht so viel über das Achtelfinale, sondern jetzt über das Viertelfinale und geben so ein bisschen eine Ausschau auch aufs Halbfinale, was wir denken, was passieren wird.
Sehr gerne. Und ich finde rückblickend ja auch recht spannend, dass die Mannschaften, die ja im Achtelfinale richtig aufgezogen haben, Brasiliens 4:1 gegen Südkorea, da nochmal im Gedächtnis, Portugals 6:1 gegen die Schweiz, beide jetzt im Viertelfinale rausgeflogen. Für dich auch so ein bisschen der Trend, dass man sich da vielleicht so in einen Rausch gespielt hat, schon sich in Sicherheit gewogen hat, auch gerade bei diesen beiden Matchups, weil ich glaube, dass sowohl die Brasilianer als auch die Portugiesen sind schon stark davon ausgegangen, dass sie ins Halbfinale einziehen.
Ja, ähnliches kannst du ja auch so ein bisschen über England sagen, die ja auch gefühlt nach diesen 6 Toren da gegen den Iran schon Weltmeister waren, dann auch dieses komfortable 3:0 gegen den Senegal. Gut, die hatten jetzt einen deutlich schwereren Viertelfinalgegner, als es bei Brasilien und auch bei Portugal der Fall war. Ja, aber sehe ich schon ähnlich. Also gerade Brasilien, da war schon eine recht große Lockerheit dabei. Ich habe auch gesehen, wie sie hier noch bei Salt Bay sich noch das Goldsteak reingehauen haben am Abend vor dem Spiel gegen Kroatien. Also war schon so ein bisschen, ja, ich spreche ungern von Überheblichkeit, weil ich auch sage, man soll das Leben auch genießen. Aber der Fokus war vielleicht nicht zu 100% da, so dieses, ja, was machen wir denn, wenn es vielleicht in der 80. Minute immer noch 0:0 steht? Und das, bei Portugal war es ja nochmal extremer, dass man auch im Rückstand hinterherlaufen musste. Und dann waren halt wenige Ideen da gegen tiefstehende Gegner.
Ja, und vor allem auch Neymar, der zwar das Tor erzielt hat im Endeffekt, dass er das 1:0 bedeutet hat im Viertelfinale, aber ansonsten ja total unauffällig geblieben gegen das kroatische Mittelfeld, über das wir ja gleich unbedingt nochmal sprechen müssen. Für dich das Beste im Turnier? Wir haben es, glaube ich, in unserer WM-Vorschau auch schon so tituliert.
Ja, für dich. Ich sehe es nicht ganz so stark, weil ich es ein bisschen zu, ja, ich würde mir eine bisschen andere Aufstellung wünschen bei Kroatien, können wir auch gleich nochmal drüber sprechen. Da würde dann wahrscheinlich einer davon noch rausfallen, wenn man mit einer Dreierkette gehen würde. Der Erfolg gibt ihnen natürlich jetzt in diesem 4-3-3, 4-2-3-1 schon auch recht. Für dich, ja, das beste Mittelfeld, und es wurde jetzt auch von mehreren Spielern ja auch so gesagt, so, du hast einfach 3 Spieler, auf die du dich komplett verlassen kannst, sehr passstark, Brozovic, Modric, dazu eben Kovacic mit seinen Läufen. Ja, du findest ja alle 3 ganz cool.
Ich finde halt besonders beeindruckend, dass halt alle 3 sehr sehr ausgewogen sind in ihrem Profil. Also du hast ja wirklich bei allen dreien nicht so diese eine eklatante Stärke und die eine eklatante Schwäche, so wie es ja in vielen anderen Teams ist, sondern alle drei bringen einfach ein sehr komplettes Skillset mit, das sie dann eben auch einbringen können. Und ich frage mich halt, das heißt ja immer so schön, Defense wins Championships, Offense wins Games, aber was gewinnt das Mittelfeld? Und ich finde, das ist in diesem Turnier schon wirklich sehr auffällig, dass auch bei den anderen Mannschaften vor allem die Akteure sind im zentralen Mittelfeld, die gerade irgendwie extrem für Furore sorgen. Also sei es jetzt Tchouaméni mit seinem Führungstreffer gegen England, sei es Amrabat bei Marokko, der da komplett die Fäden zieht, Enzo Fernandes bei Argentinien. Das sind immer wirklich die auffälligen Akteure momentan, die im ZM spielen. Das finde ich schon außergewöhnlich.
Ja, liegt, glaube ich, so ein bisschen dran, dass einige Teams auch recht defensiv stehen, sage ich mal. Da hast du natürlich als Offensivspieler auch ein bisschen schwieriger, gerade weil auch viele Offensivspieler dann auch gerade in diesem Dribbling eher limitiert sind, sage ich mal. Da sind ja auch viele dabei, die dann über ein Passspiel zum Beispiel kommen, was du natürlich gar nicht mal unbedingt dann so ausführen kannst gegen so tiefstehende Gegner. Und dementsprechend sind es dann oft diese Mittelfeldspiele, die dann so ein bisschen die Fäden ziehen müssen, weil es häufig gar nicht so schnell ins letzte Drittel reingeht und die Offensivspieler gar nicht so in Szene gesetzt werden können.
Ja, definitiv. Was waren deine weiteren Eindrücke vom Viertelfinale?
Ja, lass uns nochmal kurz bei den Kroaten bleiben. Livakovic, natürlich, der da komplett im Fokus steht. Wie schätzt du ihn ein in Bezug auf den FC Bayern? Ich finde ganz interessant, dass jetzt jeder über ihn spricht. Wir beide haben, glaube ich, das erste Mal vor 5, 6 Jahren locker über ihn gesprochen, weil er da schon großes Talent war, jetzt auch schon 27 lange jetzt in Kroatien, in seiner Heimat, noch nie den Schritt ins Ausland gewagt. Denkst du, das könnte einer für die Bayern sein oder ist er da mit dem Fuß zu schwach?
Ah, das ist wirklich eine gute Frage. Also ich finde ihn nicht prädestiniert tatsächlich für den Rekordmeister. Ich finde ihn eigentlich stärker in einer Mannschaft, die auch hin und wieder ein bisschen was zu tun bekommt. Und ich finde, das sieht man jetzt auch im Turnier. Der ist extrem ruhig in seiner Art, stark im 1 gegen 1, macht sich immer groß, macht einfach keine wilden Sachen. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen seiner Erfahrung jetzt geschuldet, dass er jetzt gerade richtig glänzen kann mit eben 27, ja für einen Torwart noch relativ jung, aber jetzt eben auch keiner mehr, der jetzt eine ganze Ära prägen wird. Also ich finde, er muss den Schritt jetzt gehen. Die letzten Jahre waren durch die Bank weg stark, wenn man auch bei Instagram ja nochmal beleuchtet jetzt, gestern war es. Für Bayern, glaube ich, gibt es andere Alternativen, die da noch besser passen würden.
Ja, ich werfe mal Kobler-Satz mit einem Augenzwinkern herein in den Podcast, vielleicht im Sommer. Könnte da, glaube ich, schon in den Fokus rücken, weil er auch nicht so teuer sein dürfte. Sonst bei den Kroaten generell noch für mich auch recht viel Spielglück dabei, was man da schon hat, weil man vorne ja gar nicht so richtig in die Abschlusspositionen kommt. Hinten Guardiol und Lovren, super Duo, die ergänzen sich da wirklich extrem gut. Guardiol mit den 6 meisten progressiven Pässen im ganzen Turnier. Zeigt auch mal wieder, was er für ein Turnier spielt und auch was seine Qualitäten sind eben in diesem Spiel. Ganz schnell nach vorne. Und ich glaube, wenn du da mit einer Dreierkette spielen würdest, mit Guardiol links, Sutalo auf rechts, Lovren im Zentrum, könntest du das sogar noch mehr einstreuen, wenn du dann eben einen Perisic zum Beispiel und einen Orsic auf der anderen Seite oder Juranovic auf der anderen Seite auf den Wingback-Positionen hättest, dann könntest du noch mehr auch wirklich in dieses Umschalten kommen über die Flügel und vorne drin dann eben auch mit 2 unterschiedlichen Stürmern zum Beispiel agieren, weil jetzt hast du oft das Problem, ein Petkovic zum Beispiel bekommt gar nicht unbedingt die Flanken, die er bräuchte, ein Kramaric hängt komplett in der Luft, Livar ja auch. Das wäre so eine Option, die ich mir vor 1, 2 Wochen mal für die Kroaten überlegt hatte.
Kann ja auch gut sein, dass das noch kommen wird. Du hast jetzt, also bei dir würde dann ja Borna Sosa im Grunde genommen rausfallen, dessen Flanken ja momentan auch nicht unbedingt berücksichtigt oder gebraucht werden. Guardiol, ja, auch super spannend. Ich glaube, das ist auch hinlänglich bekannt, was seine Qualitäten sind. Ich fand in der Hinrunde relativ schwach in der Bundesliga. Ich finde, da hatte er, wie eigentlich die ganze Leipziger Mannschaft, sehr viele Schwankungen drin in seinen Leistungen. Jetzt bei der WM wieder in Topform. Freut mich auf jeden Fall sehr. Ja, die Argentinier, die haben es richtig spannend gemacht. Da haben sie Holland nochmal komplett zurückkommen lassen ins Spiel. Das stand da doch auf sehr wackeligen Füßen, der Erfolg und der Einzug ins Halbfinale. Glaubst du, so eine Nervenschwäche gegen die Kroaten kann, oder für mich wird es das ausbedeuten, wenn sie sich sowas nochmal erlauben?
Ja, ist so ein bisschen die Frage, ob es eine Nervenschwäche war oder einfach so ein bisschen dieses, ja, das Spiel ist wahrscheinlich eh schon um und dann haben halt die Holländer noch ihre Trumpfkarte mit Physis gespielt. Das ist natürlich schon ein Problem für die Argentiner. Also das habe ich mir auch klar notiert, dieses Größendefizit, was man hat. Und dann ist es natürlich schon der Fall, wenn du einen Weghorst einwechseln kannst, wenn du einen Luc de Jong einwechseln kannst, einen Van Dijk vorne reinstellst, bekommt Argentinien definitiv Probleme. Und da sind natürlich auch die Kroaten dazu in der Lage, einen Petkovic reinzuwerfen, auch einen Lovren nach vorne zu ziehen beispielsweise, im Zweifel sogar noch einen Domagoj wieder als Sturmspitze zu bringen, kurz vor Schluss. Da hat Argentinien einfach ein klares Problem. Für mich geht es einfach darum, kann man diesen Abwehrriegel frühzeitig knacken, die Kroaten dann kommen lassen oder dass man die Kroaten dann quasi ins Spielen bringt, weil dann was kommen muss. Oder schafft man es eben nicht, so wie gegen Saudi-Arabien, wo man sich lange auch sehr, sehr schwer getan hat. Da wird wieder viel über Messi laufen müssen und auch über Enzo Fernandes. Für mich der Shootingstar im Turnier. Wahrscheinlich gibt ein paar, aber für mich ja schon sehr auffällig, dass er im ersten Spiel noch nicht gespielt hat. Da gab es Niederlage, dann kommt er rein, gemeinsam mit McAllister. Auf einmal spielen die jedes Spiel, aber ja auch zu Recht durch ihre Passqualität und die Aggressivität eben gegen den Ball.
Vollkommen, vollkommen. Bin auch sehr gespannt, wie sie es jetzt angehen gegen die Kroaten, weil gerade gegen Holland hat man ja schon über ein paar Strecken den Ballbesitz abgegeben in der regulären Spielzeit. Erst in der Verlängerung war ja Argentinien dann wieder sehr drückend überlegen und haben auch wieder das Spiel gemacht. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass Kroatien da großes Interesse hat, besonders viel Ballbesitz in dem Spiel zu haben. Insofern ja, braucht es Lösungen gegen tiefstehende Gegner und aus meiner Sicht da die Besetzung auf den Achterpositionen mit McAllister und Rodrigo de Paul da auch eine sehr gute Wahl, weil auch beide eben über ihre Läufe mal einen Gegenspieler überspielen können, sich auch gern zwischen den Linien anbieten. Auch da de Paul ganz stark im bisherigen Turnier gewesen. Ja, darauf wird es auf jeden Fall ankommen, die Mittelfeldlinie zu brechen der Kroaten, um dann eben über Lionel Messi diesen einen Überraschungsmoment zu kreieren, wie bei seinem Pass zum 1-0, der wirklich absolute Weltklasse war.
Ja, und ich denke, da kann man direkt mal aufs zweite Halbfinale übergehen. Und es wird fast eine Spiegelung, glaube ich, vom ersten Halbfinale. Auch die Franzosen, solange es 0-0 steht gegen Marokko, wird es wirklich ein extrem schweres Spiel, weil Marokko einfach hinten sehr kompakt steht. Ist ein bisschen die Frage, ob Romain Saïss und Naïf Aguerre, die zwei Innenverteidiger, wieder fit werden oder ob man da wieder mit den Backups fungieren muss. Aber gerade dieses Dreier-Mittelfeld von Marokko, also da ist die Besetzung, deswegen habe ich gerade gesagt, für mich vielleicht nicht die Kroaten unbedingt mit dem besten Mittelfeldtrio, sondern vielleicht sind es aktuell auch die Marokkaner, weil diese Kombination aus diesem sehr aggressiven Zweikämpfer Amrabat zusammen eben mit diesen Laufwundern Amala und auch Unahi, den wir als Once to Watch und vor dem Turnier übrigens herausgehoben haben, das wird es Frankreich extrem schwer machen und dieses Zentrum einfach komplett schließen.
Durchaus. Also ich glaube so, ja, ich will mich da jetzt nicht mit dir anlegen, aber ich glaube schon, dass die Gesamtqualität schon noch eine andere ist. So
ich spreche vom aktuellen Turnier. Ich spreche vom aktuellen Turnier, Mats.
Ja. Ich weiß. Ich finde Unai auch richtig top, habe ich dir auch geschrieben. Ich finde ihn allerdings in vielen Situationen ist er einfach noch ein bisschen unrund. Und ich finde, das ist auch einfach diese jugendliche Frische, die du da dann drin hast. So ein Amala, gut, mit 26, aber auch noch relativ jung. Unai 22. Da haben die Kroaten aus meiner Sicht einfach diesen Erfahrungsvorteil, den sie auch in den Spielen ausspielen. Also würde ich schon auch anders bewerten, aber ich gebe dir recht, generell Marokko extrem kompakt, extrem defensiv stark, lassen sehr wenige Torchancen zu, jetzt auch gegen Portugal. 0,9 Expected Goals auf Seiten der Portugiesen, die ja nach Kräften sich gemüht haben, Torchancen zu kreieren, haben es kaum hinbekommen. Und das wird auch für die Franzosen, glaube ich, ein großes Problem werden, da die richtige Mischung zu finden.
Interessant finde ich ja Portugal mit 74 und Spanien mit 78 Ballverlusten im Offensivdrittel. Was wiederum zeigt, da kommst du quasi gar nicht durch. Hakimi ganz, ganz entscheidend mit 24 Balleroberungen jetzt in diesen zwei K.O.-Spielen insgesamt. Das wird für mich auch das Duell des Turniers Mbappé gegen Hakimi. Ich glaube, da könnte es richtig, ja, richtig knallen. Nachdem Walker Mbappé nicht eingefangen bekommen hat, dürfte es jetzt vielleicht Hakimi sein.
Findest du das?
Also gab schon 3-4 Aktionen.
Ich habe von Mbappé fast gar nichts gesehen.
Es gab 3-4 Aktionen, wo Walker mal sowas von in der Hosentasche von Mbappé verschwunden ist. Also da muss man schon sagen, Walker, der ja ein großes Tempo hat, aber mit Mbappé mitzuhalten, hat ihm auch oder ist ihm auch nicht dauerhaft gelungen.
Okay, ich habe es anders gesehen tatsächlich, weil ich finde, dass Walker da schon sehr defensiv auch positioniert war. Also ich finde, dass der auch nach vorne fast gar nichts gemacht hat, was natürlich auch beabsichtigt war gegen Mbappé. Und das sehe ich bei Marokko anders. Bin mir relativ sicher, dass Hakimi sich offensiv nicht komplett zurückhalten wird, weil das einfach sein Trumpf ist ja auch, mal wieder den Weg mit nach vorne zu suchen. Und Mbappé wird nicht viel verteidigen. Das ist man ja auch, ist ja auch bekannt. Also da liegt für mich auch eine Chance für Marokko, dass sie einfach diese Seite noch mehr bespielen, auch noch mutiger sind und Mbappé da im Zweifel mal den einen Konter vielleicht überlassen, aber dafür eben selbst auf der Seite durchbrechen.
Ja, ist ja generell einfach diese Stärke, über die Flügel dann auch aktiv zu werden. Und wenn du dann mit einem Hakimi nach vorne gehst, dann hast du noch einen Ziyech auf der Seite und dann hast du vielleicht auch mal gegen einen schlecht positionierten, weil offensiv agierenden Theo Hernandez auch einfach mal den Raumvorteil. Also da sehe ich schon auch, dass da die ein oder andere Flanke auch mal kommen könnte und dann, ja, kommt es halt drauf an. Kannst du auch ein Tor erzielen gegen Frankreich? Ich sehe die Chancen auf jeden Fall. Du hast gesehen, gegen Tunesien hat sich Frankreich extrem schwer getan, wird
ja
ein sehr ähnliches Spiel jetzt gegen Marokko, denke ich. Und ich sehe Marokko da absolut nicht chancenlos. Also kommt halt drauf an, kann man hinten lange die Null halten oder nicht?
Genau.
Weil wenn es auf einmal 1-2-0 für Frankreich steht, ja, dann ist die Messe halt auch gelesen, weil dann Marokko aufmachen muss. Aber ja, ich denke, solange man defensiv agieren kann, wird man wenig zulassen und eben diese Umschaltaktionen mit reinbringen. Und dann wird es schon interessant. Interessant finde ich auch Koundé gegen Buffal. Ich glaube, das Duell könnte auch das Spiel entscheiden, weil Buffal natürlich über ein größeres Tempo als Koundé verfügt und den da schon mal aussteigen lassen könnte.
Buffal ja bisher auch, finde ich, immer wieder mit starken Ansätzen, ist, glaube ich, das richtige Wort. Dem fehlt noch so dieser letzte Zug gerade in diesem Turnier zum Tor, um seine Aktion dann entsprechend auch umzumünzen. Aber ansonsten gehe ich da vollkommen mit. Ja, zwei spannende Halbfinals. Quirin, und also ich glaube, unsere beiden Tipps vor dem Turnier waren ja, glaube ich, Brasilien. Die haben sich ja inzwischen verabschiedet. Mit wem gehst du jetzt als potenziellen WM-Sieger?
Na, ist bei mir so ein bisschen die Frage, zwischen wem ich es gönne und wem ich es nicht gönne. Also ich wäre ein großer Fan davon, wenn Messi einen Weltmeistertitel holen kann, brauche ich nicht leugnen. Ich habe ehrlich gesagt nicht so viel Lust drauf, dass die Franzosen Back-to-Back Weltmeister werden, gerade auch, weil sie vorm Turnier schon auch recht niedergemacht wurden durch ihre ganzen Verletzungen, bin ich aber jetzt überrascht, dass sie doch recht gut performen, vor allem auch auf Giroud zurückzuführen, Tchouaméni auch sehr, sehr wichtig, dass der gut funktioniert, sonst setzt im Mittelfeld schon ein Loch, auch Rabiot, der wirklich gut funktioniert, auch da Vertrag läuft wieder aus, jetzt auf einmal wieder gute Leistungen.
Typisch.
Ja, ich denke, am Ende wird es das Ende von Kroatien und Marokko jetzt sein im Halbfinale. Und dann wird es ein Finale zwischen Argentinien und Frankreich geben. Und wenn ich mich jetzt festlegen würde, würde ich sagen, Frankreich wird Weltmeister. Aber ich sage mal so, die anderen drei Teams wären mir lieber.
Ja. Also ich gehe auch mit, ich gehe tatsächlich auch mit den Argentiniern mit, weil ich auch diesen Teamspirit da einfach so stark sehe, die Fans sind in Scharen da, die Mannschaft performt gut und das trotz dieses fatalen Auftaktniederlage gegen die Jungs von Saudi-Arabien. Ich finde, die haben sich gut gesteigert im Turnier, hatten jetzt diesen einen Rückfall gegen die Holländer, aber ich glaube, das hat sie jetzt nochmal mehr gefestigt und wenn man schafft, die Kroaten zu knacken, dann wird man es auch gegen Frankreich im Finale, denke ich, schaffen. Und vielleicht erleben wir auch eine Überraschung. Und eine der beiden kleineren Nationen schafft das Wunder und zieht ins Finale ein. Ich würde es mir total wünschen und bin sehr gespannt auf die letzten Spiele der WM. Und dann hören wir uns hier im Podcast am nächsten Montag wieder und blicken dann zurück auf die Halbfinals und das Finale. Bis dahin, macht's gut.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de.
Aral, alles super.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.